Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt, Jesus Christus kommt wieder. Heute Morgen sind wir nun am Kernpunkt und ich möchte jetzt heute Morgen oder auch heute Abend noch dann über diese drei Fragen Antwort geben, warum Jesus Christus wiederkommen muss. Er muss wiederkommen, weil er es versprochen hat. Und es ist unmöglich, dass das Wort Gottes nicht in Erfüllung geht. Die Bibel kennt 10.000 Verheißungen. Und alle diese 10.000 Verheißungen werden buchstäblich erfüllt werden. Gott vergisst gar keine seiner Verheißungen. Er muss auch keine Korrektur vornehmen. Er muss keine Änderung vornehmen. Der Heilige Geist hat uns das geschrieben, nach dem Willen Gottes, und Gott ist allmächtig und wird das durchführen, was er geschrieben hat. Deshalb können wir uns hundertprozentig darauf verlassen, dass das, was in der Bibel geschrieben steht, auch so kommen wird. Er muss kommen, zuerst einmal, um sein Versprechen wahrzumachen, dass er seine Braut heimführen wird. Das wird das Thema heute Morgen sein. Dann muss er kommen, um nach Matthäus 25 die lebenden Generationen zu richten. Und dann muss er kommen, um alle Verheißungen des Alten Testamentes zu erfüllen, dass er als der König Israels, als der Messias Israels sein Reich aufrichten wird. Das Wichtigste bei dem Gedanken, der Herr kommt, ist für die Gläubigen die Tatsache, dass der Herr Jesus kommen wird, und zwar nach allen Zeichen der Zeit sehr bald kommen wird, und zwar in der Entrückung. Und davon wollen wir heute Morgen hören. Es ist das kostbarste Thema, es ist das Lieblingsthema unseres Gottes, es ist das Lieblingsthema des Herrn Jesus und es ist das Lieblingsthema der Gemeinde, der Braut. Ich lese dazu zuerst einmal aus 1. Korinther 15. Dort schreibt der Apostel Paulus: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dies Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Und aus dem 1. Thessalonikerbrief, Kapitel 4, schreibt der Apostel Paulus von Vers 13 an: Wir aber wollen nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Eine dritte Stelle aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Ich könnte noch viel mehr Stellen lesen dazu, aber das sind die Aussagen, die am deutlichsten sind. Und es möge einmal vom Worte her genügen. Ich sagte schon einmal, das größte Ereignis der Zukunft wird die Entrückung der Gemeinde des Herrn sein. Was kommt auf uns zu in der Zukunft? Lieben, die Gemeinde Jesu, die Kinder Gottes, die achten zwar auf die Zeichen der Zeit, aber sie erwarten nicht die Erfüllung der Zeichen der Zeit. Wir erwarten den Herrn. An den Zeichen der Zeit erkennen wir lediglich, wo die Weltenuhr und die Uhr Gottes steht. Und deshalb gibt es keine Stelle in der Heiligen Schrift, die uns lehrt, dass dieses oder jenes Ereignis noch eintreten müsste, bevor der Herr kommt. Sehr viele im christlichen Lager sagen, solange der dritte Tempel in Jerusalem nicht gebaut wird, kann der Herr nicht kommen. Das stimmt aber gar nicht. Das Kommen des Herrn ist nicht an den Bau des Tempels in Jerusalem gebunden. Denn der Bau des Tempels in Jerusalem ist eine Sache Israels. Die Gemeinde hat aber eine andere Verheißung. Die Gemeinde hat die Verheißung, und der Apostel Paulus sagt, es ist ein Geheimnis. Paulus ist der Offenbarer der Geheimnisse der Gemeinde. Wenn wir einmal im Epheserbrief und im Kolosserbrief nachlesen, finden wir immer wieder, er spricht 7-mal vom Geheimnis. Er spricht von dem Geheimnis Jesu Christi, er spricht vom Geheimnis der Versammlung, er spricht aber auch vom Geheimnis der Gesetzlosigkeit und er spricht an vielen Stellen vom Geheimnis, dass die Gemeinde entrückt wird. Wer die Entrückung der Gemeinde in Frage stellt oder gar leugnet, der muss einige Stellen aus der Bibel herausreißen. Henoch zum Beispiel, wir lesen das in 1. Mose 6 und es wird bestätigt im Hebräerbrief, Henoch wurde entrückt und ist damit schon das große Vorbild für die Gemeinde. Noah wurde nicht entrückt. Noah musste durch die Gerichte hindurch, aber er wurde durch die Arche errettet. Ein wunderbares Bild von der Gemeinde Jesu. Sie wird in den Himmel entrückt, Israel muss durch die Drangsalszeit hindurch, wird aber, wenn sie Jesus Christus als König annimmt, trotzdem errettet werden. Elia wurde auf einem feurigen Wagen in den Himmel aufgenommen. Wenn einer sagt, das ist ein Märchen, dann zeigt er nur, dass er Gott nichts zutraut. Elia ist ein deutliches Zeichen, es gibt auch da eine Entrückung. Und wir kommen ja gar nicht so lange her, da war doch die Himmelfahrt unseres Herrn Jesus, haben wir doch dran gedacht. Das war ja nicht nur ein schöner Donnerstag, dass wir da frei haben, sondern wir dachten doch auch daran, dass der Herr wirklich, nachdem er 40 Tage auf dieser Erde war, entrückt wurde. Er wurde entrückt in die Wolken des Himmels. Haben Sie einmal den Namen Professor Rohrbach gehört? Er war der Dekan der Universität in Mainz, der Vorstand der mathematischen Abteilung. Da kann man also bestimmt nicht sagen, dass er etwas minder bemittelt war. Aber er war ein ganz entschieden gläubiger Mann. Ich habe ihn wiederholt gehört und ihn noch etwas kennengelernt. Er wurde dann von seinen Kollegen einmal gesagt, na Herr Kollege Rohrbach, wie wird denn das dann sein, wenn Sie sagen, entrückt werden? Dann werden Sie wie eine Rakete mit 50.000 Kilometer in der Stunde durch den Weltall rasen. Und nun wissen Sie aber doch als Mathematiker, dass wir einen Weltraum haben, was Milliarden von Lichtjahren groß ist. Und dann ist ja Jesus Christus immer noch unterwegs mit seiner Rakete. Und da sagen Sie, die Gemeinde soll entrückt werden. Das sind alles ganz verrückte Ideen. Die Bibel sagt ganz klar, wie das sein wird. So wie der Herr Jesus bei seiner Entrückung vor den Augen seiner Jünger aufgefahren ist, nicht wie eine Rakete, sondern einfach, wie möchte ich einmal sagen, wie ein Engel in der Luft und die Wolke kam und nahm ihn auf. Lieben, und aus dieser Wolke heraus wird Jesus Christus wiederkommen. Und nun müssen wir uns sehr gut merken, die Entrückung ist keine Sonderlehre von irgendwelchen frommen Kreisen, sondern die Entrückungslehre ist ein Wort des Herrn, sagt der Apostel Paulus. Nur eines muss man berücksichtigen. Wenn wir vom Wiederkommen des Herrn sprechen, dürfen wir nicht meinen, dass das ein einmaliges Ereignis ist, sondern das Wiederkommen des Herrn umfasst mindestens 7 Jahre. Und wenn man das nicht unterscheidet, dann bringt man die 318 Stellen überhaupt nicht in Einklang. Und das ist auch der Grund, warum so viele nicht klarkommen mit den Fragen der Eschatologie, das heißt der Lehre der letzten Dinge. Und dann geht es ein Durcheinander, jeder behauptet was anderes und zum Schluss sagen sie, am besten ist, wir wissen sowieso nicht mehr, lassen es sein. Wenn wir aber der Schrift genau hinhorchen, dann ist es gar nicht so schwierig. Wenn sie von der Wiederkunft des Herrn spricht, dann spricht sie zuerst einmal von der Entrückung. Und da können wir uns merken, es ist das Wiederkommen des Herrn für die Seinen, für seine Gemeinde. Und nach 7 Jahren kommt der Herr Jesus aus den Wolken des Himmels mit den Seinen auf diese Erde. Das eine nennen wir das Kommen in Kraft und Herrlichkeit. Das ist für alle sichtbar, für die Welt, während die Entrückung für die Welt überhaupt nicht sichtbar ist. Wann die Entrückung ist, das wissen wir nicht, aber wir haben von der Zeichen der Zeit gehört, dass wir sehr nahe dran sind. Ob es bei Tag oder Nacht ist, diese Frage ist überhaupt unsinnig, denn irgendwo wird es immer Tag und irgendwo wird es immer Nacht sein. Aber das eine steht fest, der Apostel Paulus hat seine Gläubigen in Thessalonik, und die waren erst ganz frisch zum Glauben gekommen, das war eine ganz junge Gemeinde, eine der ersten Gemeinden, hat er sehr viel von der Wiederkunft des Herrn gesprochen. Und jetzt waren die Geschwister in Thessalonik in innerer großer Unruhe. Die sagten nämlich, wenn der Apostel Paulus sagt, der Herr kommt zur Entrückung und nimmt uns zu sich, was ist dann mit unseren Brüdern und Schwestern, die jetzt gestorben sind? Sind die dann nicht dabei? Die Frage ist berechtigt. Aber dann belehrt der Paulus sie, Apostel, und sagt, keine Angst. Es gibt welche, die entkleidet werden, das heißt, die sterben. Und es gibt eine letzte Generation, die überkleidet werden. Und jetzt sagt er, im Grunde genommen ist es aber nicht so entscheidend, ob man entkleidet wird oder überkleidet wird. Denn beide Gruppen werden in einem Augenblick verwandelt werden. Ich möchte heute Morgen einmal, dass mich das Thema nicht überlasten muss, nur davon sprechen, was die letzte Generation betrifft. Und wir werden, wenn wir einmal über die Auferstehungen sprechen, dann auch von denen sprechen, die gleich bei der Entrückung mit auferweckt werden. Denn die Schrift sagt, bei der Entrückung in einem Nu gleichzeitig wird auch die erste Auferstehung sein. Und Offenbarung 19 sagt, glückselig die, die teilhaben an der ersten Auferstehung. Und das werden alles sein, von Pfingsten bis zur Entrückung, die in der Zeit gestorben sind, die werden bei der ersten Auferstehung dabei sein und die dann noch lebende letzte Generation wird entrückt werden. Lieben, das ist die größte Hoffnung, die herrliche Zukunftshoffnung, die wir haben. Und der Herr hat in Johannes 14 ist ja so deutlich gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Und dann sagt der Apostel Paulus, und so ermuntert einander, so erfreut euch einander. Ihr lieben Kinder Gottes haben eine wunderbare Hoffnung. Das ist jetzt nicht egoistisch gedacht. Es gibt viele, die sagen, die Christen seien die schlimmsten Egoisten, die es gibt. Die denken nur an ihr eigenes Seelenheil. Was mit der Welt geschieht, das ist denen völlig egal. Das stimmt aber gar nicht. Nur in einem Punkt stimmt es. Es ist jeder für sich selber zuerst einmal verantwortlich. Wissen Sie, ich halte nicht so sehr viel dafür von den Leuten, die sagen, in Südamerika gibt es so viel Hunger, in Rio de Janeiro gibt es so viel Straßenkinder, die nichts zu essen haben. Das ist alles lieb und recht, das sollten wir auch sehen. Aber um ihre eigene Seele kümmern sie sich nicht. Sie wollen zwar den Weltfrieden haben, aber mit dem Nachbarn nebenan liegen sie meistens im Clinch. Das ist keine richtige Haltung. Wenn es um die eigene Errettung der Seele geht, muss jeder zuerst einmal an sich denken. Und wenn er dann errettet ist, dann denkt er auch an die anderen und betet darum. Deshalb tun Kinder Gottes mehr für die Welt als alle anderen Schwätzer, die immer nur reden, reden, reden und im Grunde genommen ja gar keine Hoffnung anzubieten haben. Wir haben als Gemeinde Jesu der Welt tatsächlich eine Hoffnungsbotschaft anzubieten. Es ist die beste Botschaft, die wir haben. Es ist die Botschaft von der Liebe Gottes. Aber was sagt Paulus? Es werden bei der Entrückung nur die dabei sein, die glauben, dass Jesus Christus, und hier dürfen wir sagen, für sie ganz persönlich gestorben ist und glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist. Nur die werden bei der Entrückung dabei sein. Es wird also so sein, dass ohne dass die Welt etwas merkt, plötzlich alle Gläubigen in einem Nu bei dem Herrn sein werden. Das können wir uns zwar nicht vorstellen. Aber ihr Lieben, ich habe kürzlich einmal etwas gelesen, das hat mich doch erschüttert. Wie Satan, der Fürst dieser Welt, heute schon vorbeugt, damit diese Botschaft von der Entrückung die Zurückbleibenden nicht so sehr erschüttert. Ein Herr Weber in der Schweiz gibt eine Zeitschrift raus für New Age, das kennen wir, Neues Zeitalter. Auflage 500.000, also kein so kleines Blättchen. Und da wird auf 16 Seiten geschrieben, die Zukunft der Menschen. Und da kommt jetzt eine Mixtur von biblischen und von anderen Dingen. Und das ganze Sache ist zusammengefasst. Sie, die New Age-Leute, erwarten, dass ihre außerplanetarischen Mitgenossen sie einmal holen werden von der Erde weg mit Raumschiffen und mit UFOs und mit allem, und dann werden sie nicht mehr da sein. Ich habe gedacht, wie raffiniert. Wenn also die Entrückung sein wird, dann wird die Welt nicht sagen, die Bibel hat recht, sondern dann wird sie sagen, der Däniken hat recht mit seinen Büchern von den Außerirdischen. Und wenn man einmal so die Programme durchliest, ich habe es ja noch nicht so gesehen, aber die Programme, da heißt es immer von UFOs und von Weltraum und alles Mögliche. Das wird immer mehr hervorgehoben. Das ist natürlich okkult belastet. Aber die Menschen glauben heute mehr an UFOs und an Außerirdische als an die Tatsache, Jesus kommt wieder und entrückt seine Gemeinde. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass jeder siebte Deutsche bereits an die Reinkarnation glaubt. Das heißt, er sagt, wir sterben nicht, sondern wir werden verwandelt und kommen wieder auf diese Welt. Und das immer wieder, bis wir uns gebessert haben. Ich könnte darüber sprechen, aber es ist nicht mein Thema. Die Bibel lehrt eindeutig, dass alle Kinder Gottes, und das ist aber jetzt das Entscheidende, nur wer den Geist Gottes hat, ist sein. Aber die sein sind, die werden wie ein Magnet Eisen anzieht, uns nach oben ziehen. Und ihr Lieben, dann kommt der Augenblick, den wir uns als Kinder Gottes doch so oft wünschen. Dann werden wir unseren Herrn schauen, wie er ist. Und wir werden verwandelt werden in einem Nu mit einem Herrlichkeitsleib, so wie er ihn hat. Ich kann aus Zeitgründen jetzt nicht so sehr viel über den Herrlichkeitsleib sprechen, ist ja auch gar nicht so entscheidend. Aber der Herr Jesus konnte durch verschlossene Türen hindurchgehen. Den Emmausjüngern ist der Herr Jesus plötzlich verschwunden. Aber er war kein Geist in dem Sinn. Er konnte sofort wieder seinen Leib annehmen und essen und trinken. so werden auch wir einen Leib bekommen, der nicht mehr vom Stofflichen, sondern vom Geistlichen beherrscht wird. Es wird der neue Auferstehungsleib sein, von dem der Apostel Paulus sagt, und das sagen wir ja oft bei Beerdigungen an den Gräbern. Es wird gesät verweslich, aber auferstehen wird es unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit, natürlicher Leib, aber auferstehen in Kraft. Es wird ein vergänglicher Leib gesät, aber ein unvergänglicher Leib auferstehen. Wir können uns den Herrlichkeitsleib, den wir bekommen werden, noch nicht vorstellen. Aber wenn wir glauben, dass der Herr Jesus ihn schon bekommen hat, dann dürfen wir uns darüber freuen, dass wir ihn schauen werden und ihm gleich sein werden, sagt 1. Johannes 3, wenn man sich einmal das vorstellt. Dann wird es offenbar werden, was es bedeutet, wenn das Haupt nun mit dem Leibe eins gemacht ist. Philipper 3 sagt uns das ja schon schön. Unser Bürgertum ist nicht in den Himmeln, sondern wir erwarten unseren Herrn und werden umgestaltet werden in sein Bild. Und was sagt der Apostel Paulus an die Kolosser 3? Suchet, was droben ist, wo der Christus ist. Suchet nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn er aber geoffenbart werden wird, dann werden auch wir mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das ist unsere Hoffnung und das ist unsere Zukunft. Ihr Lieben, das ist das Schönste, was es gibt. Ich gebe zu, dass es unserem Vorstellungsvermögen einigermaßen schwerfällt. Deshalb findet man auch sehr viel Ablehnung in Bezug auf diese Lehre von der Entrückung. Viele sprechen einmal vom jüngsten Tag und vom jüngsten Gericht und von einer Auferstehung. Das ist aber alles so verschwommen, das gibt keine Hoffnung. Ich bin auch persönlich überzeugt, dass wir dann wirklich bei der ersten Auferstehung unsere lieben Vorausgegangenen kennen und erkennen werden und mit ihnen zusammen sein werden. Ich könnte das beweisen auf dem Berg der Verklärung, wusste Petrus, Jakobus und Johannes sofort, dass das Mose und Elia war. Die brauchten erst gar nicht vorgestellt werden. Wir werden alle dort oben, die wir hier gekannt haben mindestens, und auch Martin Luther und Wesley und alle die großen Evangelisten, die uns bekannt waren, die werden wir dort oben sehen. Aber Lieben, wir sollten hier nicht zu weit gehen. Es geht oben nicht so sehr darum, dass wir uns wiedersehen. So verständlich es ist, dass eine Witwe sich freut, mit ihrem gläubigen Mann wieder zusammen zu sein. Verständlich. Wir müssen das dann schon so sehen, dass wir wie die Engel sein werden. Das heißt, geschlechtslos. Und die ganze Liebe richtet sich in erster Linie auf unseren Herrn. Das andere sind alles wunderbare Beigaben. Er wird abwischen alle Tränen. Es wird kein Leid, kein Kummer, keine Sorge, nichts mehr sein. Aber wir wollen den einen Fehler nicht tun. Wir wollen diese menschlichen Gedanken und Wünsche, die auch verständlich sind, nicht so in den Vordergrund stellen, dass wir sagen, ich freue mich auf die Entrückung, da ich mit meinem Kind, mit meinem Mann, mit meiner Frau, mit der Oma und so weiter wieder zusammen sein kann. Dann würden wir dem Herrn die Ehre nehmen. Das Herrlichste wird sein, wir werden ihn schauen und umgestaltet werden in sein Bild. Und die Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit, das wird das sein, was unsere Herzen zutiefst erfüllt. Alles andere, das sind herrliche Dinge, sind wunderbare Beigaben. Aber er, der Herr und der ewige Gott und Vater, das ist das, was unsere Herzen auf ewig erfüllen wird. Und ihr Lieben, es gibt da vier Haltungen gegenüber dieser Entrückung. Die erste, das ist eine feindliche Haltung. Das lesen wir in 2. Petrus 3, dass es damals schon Spötter gab, die sagten, ist doch alles nicht wahr. Und jeder Gottlose nimmt diese feindliche Haltung ein. Der glaubt nicht, dass es eine Auferstehung gibt. Er glaubt nicht, dass es eine Entrückung gibt. Die meisten werden vielleicht nicht so ablehnend sein, aber sie werden gleichgültig sein. Sagen, interessiert mich nicht. Alles andere ist ihm wichtiger. Er kümmert sich nicht um seine Seele. Der dritte Kreis, den findet man wohl in der christlichen Welt am meisten, das ist so dieses wohlwollende Verhalten. Naja, wenn es so etwas gibt, dann sind wir ja recht froh. Aber auch das genügt noch nicht. Der Herr erwartet von uns eine Haltung, dass wir wie die Braut auf ihren Bräutigam wartet. Und jetzt sage ich das noch einmal. Wenn wir auch nur 10%, einmal menschlich gesprochen, wenn wir auch nur 10% eine solche Sehnsucht im Herzen haben, als Braut, wie der Bräutigam sich danach sehnt auf diese Vereinigung, ihr Lieben, dann müssten unsere Herzen schon ganz anders brennen. Es ist dem Herrn nicht wohlgefällig, wenn er sieht, dass auch seine Kinder sich heute mit allem Möglichen beschäftigen, ihnen das Wort Gottes nicht mehr so wichtig ist, die Zusammenkünfte vernachlässigt werden, die wunderbare Botschaft, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir kaum noch beachtet wird. Was würden wir von einer Braut halten, die sich nebenher für alle möglichen anderen Dinge interessiert, vielleicht auch noch flirtet mit anderen Männern, würden sagen, das ist keine gute Braut, das ist keine reine Braut. Eine reine, gute Braut, die kann es kaum erwarten, bis die Hochzeit kommt. Die will nichts mehr anderes als den Augenblick herbeisehnen, bis es zu diesem wunderbaren Einssein kommt. Das ist doch gerade das Schöne und trotz aller Zeit ist das auch heute doch noch so, dass man sich freut und ich freue mich immer wieder, wenn ich so eine Hochzeit sehe, in der Hoffnung, dass es wirklich auch gut geht. Aber sonst ist doch das der Hochzeitstag, der schöne Tag, wo der Herzenswunsch in Erfüllung geht und die beiden eins werden in der Liebe. So soll es doch sein, so hat es doch Gott die Ehe geschaffen. Sollte in der himmlischen Hochzeit es nicht noch viel vollkommener sein, wenn wir einen vollkommenen himmlischen Bräutigam haben und eine vollkommene himmlische Braut, die dann nach der Offenbarung 19 bei der Hochzeit des Lammes bekleidet ist mit reiner Leinwand, lieben ohne Flecken, ohne Runzel. Und wie schön ist das dann, dass der Herr Jesus dem Vater seine Braut vorstellen kann und sagen kann, Vater, hier ist sie, die ich mir durch mein Blut erworben habe, die du mir gegeben hast. Ihr Lieben, das Schöne ist, da braucht sich der Herr Jesus nicht zu entschuldigen, wie so gewissermaßen ein Prinz sich entschuldigen muss, wenn er einen Aschenputtel geheiratet hat. Das kommt zwar nur im Märchen vor, aber ab und zu gibt es auch einmal einen Fall, wo eben ein Mann ein Mädchen heiratet, die nicht so standesgemäß ist. Da muss er sich dann entschuldigen bei seinen obersten blaublütigen Leuten und sagen, ich habe eben eine bürgerliche genommen, wird ihm manchmal übel genommen. Der Herr Jesus braucht sich für seine Braut nicht entschuldigen. Die hat nämlich keinen Flecken und keine Runzeln mehr. Die ist wirklich vollkommen gemacht. Nun wirst du sagen, ja, wie geschieht denn das? Ach ihr Lieben, das ist das Wunder der Gnade Gottes. Gott sieht in den Kindern Gottes nicht mehr den alten sündigen Menschen. Sonst könnten wir bei der Braut nicht dabei sein. Er sieht in uns die Gerechtigkeit und die Heiligkeit und das Blut seines Sohnes. Und Johannes sagt, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wäscht uns rein von aller Sünde. Und dann bekommen wir das weiße Kleid der Gerechtigkeit. Und Gott sieht jetzt nur dieses vollkommene weiße Kleid und sieht jetzt den vollkommenen, heiligen, gerechten Sohn Gottes. Und mit großer Freude darf der Sohn nun erleben, dass er sich eine Braut erworben hat durch sein Blut. Und das wird der größte Augenblick der Gemeinde sein, wenn sie vereint sein wird mit ihm. Ich kann auf Einzelheiten nicht eingehen, sie sind auch nicht so entscheidend. Aber lesen Sie einmal das Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 aufmerksam. Da wird von diesem neuen Leib noch etliches gesprochen. Entscheidend ist, dass wir dabei sind. Und dabei kann nur der sein, der gewaschen ist im Blute des Lammes. Nur der wird dabei sein. Ihr Lieben, es wird auch nach der Entrückung wahrscheinlich da und dort noch sehr wohl eine Zusammenkunft der Frommen geben und der sogenannten Christen geben. Die werden sich dann nur wundern, dass da welche fehlen in der Gemeinde. Da sind dann noch die Törichten zurückgeblieben. Die haben ja auch Herr, Herr gesagt. Die haben auch damit gerechnet, dass sie dabei sind. Lieben, so werden auch viele in dem christlichen Zeugnis zurückbleiben müssen, die nie eine echte Bekehrung erlebt haben.